Ihr Lieben, ich darf heute anknüpfen an die Predigt, die wir gehört haben. Wenn man es umschreiben wollte in einem einzigen Satz, worum es heute in der Predigt geht, ist, es ist sehr viel von Frucht die Rede, aber wir sind nicht aufgerufen, fruchtorientiert zu sein, sondern christusorientiert. Wir sollen bei ihm bleiben. Auch darum geht es immer wieder im Gottesdienst. Es ist gut, dass wir Gottesdienst so feiern, dass wir einander verstehen. Also ich sage mal auf Deutsch. Es war eine große Leistung der Reformation, dass sie gesagt hat, nein, die Leute sollen Gottesdienst feiern, dass sie auch etwas verstehen. Römisch-katholischen Gottesdienst, da lief der Gottesdienst, es war ja Messe wurde es genannt, hinaus auf das Abendmahl. Und im Abendmahl sagte dann der Pastor irgendwann oder der Priester auf Lateinisch, hoc est corpus meus, also dies ist mein Leib auf Deutsch. Das verstanden die Leute natürlich nicht, war Latein. Und was machten sie daraus? Sie sagten, der Priester macht da vorne wieder Hokus Pokus. Daher kommt das. Das war gar nicht zunächst abwertend gemeint, sondern es war so, dass wir einander, dass sie im Grunde nicht verstanden, was da vorne ablief, was da vorne gemacht wurde. Es ist wichtig, es ist gut, dass wir Gottesdienst hier so feiern, dass ein jeder das verstehen kann, das heißt in der Landessprache. Sinnvoll. Wichtiger aber ist, dass Gott geehrt wird. Wichtiger ist, dass der Gottesdienst eines zum Ziel hat, dass Gott geehrt wird und gepriesen wird. Wir haben bis jetzt gesehen, das beginnt damit, dass wir am Anfang ein Lied singen. Es ist ein Loblied. Es ist ein Lied, wo wir Gott loben und preisen. Und danach, das ist gewissermaßen dann der zweite Block oder, wie soll ich sagen, die zweite Stufe, Schuldbekenntnis, wir hören das Gesetz Gottes, Schuldbekenntnis und danken dann Gott für die Vergebung unserer Schuld oder bitten ihn im Gebet um Vergebung unserer Schuld. Und wenn man so will, wenn man sich das mal so klar macht in verschiedenen Stufen, kommt jetzt die dritte Stufe und darüber sprechen wir heute. Und das ist, wir bekennen gemeinsam unseren Glauben. Ich lasse jetzt mal die erste Schriftlesung weg, darüber spreche ich da nochmal im Zusammenhang mit der Predigt, das Zentrale des Wortes Gottes. Aber dann kommt das Glaubensbekenntnis. Was ist das Glaubensbekenntnis? Warum machen wir das? In der Regel ist es ja so, dass man bei diesem Glaubensbekenntnis aufeinander hört und dass wir es gemeinsam sprechen. Dass wir ein Glaubensbekenntnis gemeinsam sprechen, ist nicht immer so die Regel gewesen. Es gab es schon früher, aber die Regel war es nicht. Dass wir gemeinsam das Apostolikum beten, das ist eigentlich erst entstanden, jedenfalls hier in unseren Breiten in Deutschland, im Dritten Reich. Also ist man gerade 80, 90 Jahre her. Und es war dort ein Bekenntnis gegenüber einem totalitären Staat. Also wenn die Gemeinde sich versammelt hat und gesagt hat, ich glaube, und dann an Gott, den Vater, also was wir jeden Sonntag tun, und das gemeinsam tun, war das eine Stellungnahme gegenüber einer verideologisierten Politik oder sagen wir gegenüber einem Staat, der antichristlich aufgestellt war. Das ist gut zu wissen, das sollten wir uns klar machen. Wie gesagt, es kam wohl hin und wieder auch schon in Kirchen vor. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwann mal beschlossen wurde, wir machen es. Aber in der Zeit des Dritten Reiches, des sogenannten Dritten Reiches, wurde es in der bekennenden Kirche zentral. man sagte, wir wollen es als Gemeinde, als Kirche bekennen. Wir wollen es auch gemeinsam sprechen und damit eben auch zum Ausdruck bringen, wer unser Gott ist, wem wir gehören, wem wir zu dienen haben. Ein Glaubensbekenntnis, beten oder sprechen. Ich komme gleich darauf, was das eigentlich ist, was wir da machen. Ein Glaubensbekenntnis zu sprechen, das machen wir hier mit den Worten des sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnisses. Dieses apostolische Glaubensbekenntnis kommt in der Formulierung so nicht von den Aposteln. Insofern ist es nicht richtig, hier von einem apostolischen Glaubensbekenntnis zu sprechen. Aber es ist auf jeden Fall zurückzuverfolgen im Kern, es kamen da noch einige Punkte hinzu, aber im Kern zurückzuverfolgen bereits auf das zweite Jahrhundert. Und dort war es das Taufbekenntnis. Das Taufbekenntnis, und zwar ganz besonders in zwei Regionen, einmal um Rom herum, also in Mittelitalien, sage ich mal, und dann in Caesarea. Darüber sind wir, also in, was heute eben zu Israel gehört. Über diese beiden Gebiete sind wir am besten informiert, wie der Gottesdienst ablief. Und da wissen wir, wenn es zu einem Taufgottesdienst kam, dann hatte der Täufling dieses Bekenntnis abzulegen. Wie gesagt, das ist heute noch etwas erweitert worden. Unsere Formulierung, wie wir das Apostolikum heute formulieren, kam dann aus der Zeit der Karolinger, also 7., 8. Jahrhundert, 9. Jahrhundert, und entstand da und setzte sich dann so durch. Und es ist heute das am weitest verbreitetste Bekenntnis, jedenfalls in der westlichen Kirche. In der Ostkirche ist eine andere Tradition gewesen, aber es ist für die, in allen Kirchen wird dies bekannt. Auch die Reformatoren sagten, da haben wir überhaupt keine Probleme mit. Das entspricht der Heiligen Schrift, das entspricht der Lehre der Apostel. Ich gehe heute natürlich nicht auf die einzelnen Inhalte ein des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Es sind übrigens 12 Aussagen. Man hat ganz bewusst hier 12 genommen, eben in Anlehnung an die 12 Apostel. So ist es dann auch etwas umfassender geworden. Es ist in 3 Teile eingeteilt. Der erste Teil geht über Gott, den Vater. Der zweite über Jesus Christus, Gott. Und der dritte dann über Gott, den Heiligen Geist. Aber ich will jetzt nicht auf die Inhalte eingehen. Das machen wir immer, wenn wir über den Heidelberger Katechismus sprechen und dann zu den betreffenden Sonntagen kommen. Ein Bekenntnis ablegen. Ihr Lieben, das finden wir bereits im Neuen Testament. Und lasst uns dazu mal einige Bibelstellen aufschlagen. Es sind kurze Bekenntnisse, aber es sind sehr markante Bekenntnisse. Zunächst einmal Römer Kapitel 10, Vers 9. Römer, den Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9. Ich lese mal ab Vers 8 um des Zusammenhangs willen. Paulus erläutert hier, und zwar in Auseinandersetzung mit dem Judentum, was eigentlich der Kern des Christentums ist, beziehungsweise worin man sich unterscheidet vom Judentum. Und er sagt dann, die Gerechtigkeit aus Glauben, Kapitel 10, Vers 6. Die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sie sagt, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen. Nämlich, das ist, um Christus herabzuholen. Oder sie sagt auch nicht, wer wird in den Abgrund hinuntersteigen. Nämlich, um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Was ist die Gerechtigkeit aus Glauben? Ich würde mal sagen, sie sagt, hallo, ey, jetzt pass auf, was nämlich? Sie sagt, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Die Gerechtigkeit aus Glauben sagt nicht, oh, jetzt müssen wir uns zu Gott emporwurschteln, wie auch immer. Oder wir müssen Gott sonst wo in dieser Welt suchen. Was gibt es nicht alles für Versuche, Gott zu suchen, durch Yoga, Meditation und was nicht alles. Auch manche Gebetspraktiken haben genau diese Tendenz und sind darum falsch. Sondern wo findest du Christus? Hallo, ey, das Wort, im Wort findest du es und dieses Wort ist dir nahe. Du hast es hier, da findest du Christus. Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dann beginnt Paulus sozusagen zunächst mit dem Herzen. Und er sagt, worum geht es, dass Gott ihn, nämlich Christus, aus den Toten auferweckt hat. So wirst du gerettet werden. Wenn wir so wollen, besteht das erste Bekenntnis, was Paulus hier sagt, darum, wer Christus ist und was mit ihm geschehen ist, nämlich dass er auferweckt worden ist aus den Toten. Wenn ihr durch die ganze Apostelgeschichte hindurchgeht, steht diese Botschaft zentral. Den, so sagt Petrus schon an Pfingsten, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt und er hat ihn erhöht. In deinem Herzen glaubst du, mit deinem Mund bekennst du und dann ist die Verheißung, so wirst du gerettet werden. Rettung ist übrigens mehr als nur Sündenvergebung. Rettung bedeutet, hier in diesem Leben, in diesem irdischen Leben, in dem wir permanent in der Gefahr stehen, dem Verderben, dem Untergang ausgesetzt zu sein, kaputt zu gehen an diesem Leben, uns festhalten an Christus und dies auch mit unserem Mund zum Ausdruck bringen. Ich glaube, ich hatte schon mal vor kurzem über das Verderben gesprochen. Ja? Was ist ein verdorbener Apfel? Das beginnt ganz, ganz klein, an einer ganz kleinen Stelle. Wie wirst du gerettet? Darum geht es hier. Indem du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde, das heißt nach außen, bekennst. Was bekennst du? Du bekennst, dass Jesus Christus auferstanden ist aus den Toten. Ich könnte noch eine andere Stelle, oder schlagen wir ruhig noch eine andere Stelle auf. 1. Korinther Kapitel 8. 1. Korinther Kapitel 8. Der Messias, dass Christus auferstanden ist aus den Toten, war natürlich ein klares Bekenntnis gegenüber dem Judentum. Hier haben wir ein Bekenntnis angesichts all der Dämonen, all der Götzen, all der Götter, die es damals im Römischen Reich gab. Und da lesen wir ab Vers 5, 1. Korinther 8, ab Vers 5. Korinth, wir erinnern uns, eine Hafenstadt, da kam alles Mögliche zusammen, alle möglichen Strömungen. Und dann schreibt der Apostel Paulus hier an die Gemeinde, denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Ich möchte euch mal hinweisen auf dieses Wort Herr. Das heißt im Griechischen Kyrios. Also dieses Wort hat eine andere Bedeutung, als wenn wir jetzt von Herrn Meier oder Herrn Müller oder Herrn Schulze sprechen. Es ist jetzt nicht eine Geschlechtsbescheinigung, eine Geschlechtsaussage, dass er eben keine Frau ist, sondern ein Mann, ein Herr. Sondern was hier mit Herr gemeint ist, ist, er ist der Gebieter. Und wisst ihr, wer im Römischen Reich Herr genannt wurde? Kyrios. Gerade in dieser Zeit begann es im Römischen Reich. Das war der römische Kaiser. Und indem ihr bekannt und indem die Gemeinde hier bekannte, Christus ist unser Kyrios, war das ein Totalangriff gegen das damalige römische Reich, gegen die damalige römische Ideologie. Diese Gott-Kaiser-Ideologie, wie sie sich damals eigentlich seit Kaiser Caligula, bei Augustus war es schon, aber da war es vor allen Dingen auf den Osten des Reiches orientiert, aber dann vor allen Dingen nach Kaiser Caligula und dann bei Claudius und Nero wurde es dann ganz schlimm und Domitian war es eigentlich allgemein verbreitet, die Gott-Kaiser-Verehrung. Die Verehrung, er ist unser Kyrios. Und indem die Gemeinde das sagte, hatte sie auch immer eine Frontstellung und sagte, nein, unser Herr ist jemand anders. Unser Herr ist Christus. Er ist der Kyrios, der Herr. Und genau das sagt der Apostel Paulus hier. Es gibt auch solche viele in dieser Welt, Götter und Herren, was auch alles. Für uns gibt es nur einen. Einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Das ist ein Bekenntnis. Was ist der Vorteil eines Bekenntnisses? Man könnte ja sagen, naja, glaube ich irgendwie, aber das ist nicht so wichtig. Nein, ihr Lieben, Christus zu bekennen, den dreieinen Gott zu bekennen, ist zentral, ist wichtig im Gottesdienst. Warum? Ich sage mal, wenn es vielleicht 2000 Jahre nicht wichtig war, heute ist es das. Was erleben wir heute? Religion, das hat irgendetwas zu tun mit Mystik. Das hat irgendetwas zu tun mit irgendwas Göttlichem, was man sowieso nicht aussprechen kann. Was sagt Paulus? Nee, du kannst es aussprechen. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund, haben wir eben gerade gelesen. Was christlicher Glaube ist, das kannst du aussprechen. Das kannst du bekennen. Das kannst du formulieren. Ein Christentum, das sich beschränkt auf so eine Art, na, ich sag mal, Jesus-Grundgefühl. Ja, irgendwie was Religiöses. Na, wir sind nicht so ganz gottlos, sondern so ein bisschen, da oben muss es ein höheres Wesen geben. Das ist nicht das, was Christentum ausmacht. Kannst du deinen Glauben, natürlich, ist dann immer wieder die Frage, selbst formulieren. Stell dir vor, am Arbeitsplatz fragt dich jemand, sag mal, was glaubt ihr eigentlich, ihr Christen? Ja, kriegst du es dann hin? Und genau um hier eine Hilfe zu sein, gibt es diese vorformulierten Bekenntnisse. Genau dazu, deswegen. Es ist sozusagen eine Destillation, eine Zusammenfassung, eine Komprimierung dessen, was die Bibel sagt. Ein Bekenntnis ist niemals alles, was in der Bibel steht. Niemals. Aber es ist sozusagen das Komprimiertsein dessen, was zentral steht, was unverzichtbar dazu gehört. Und deswegen, ihr Lieben, deswegen bekennen wir das. Bekennen heißt Gott loben. Bekennen heißt Gott preisen. Es ist nicht nur ein Aufsagen wie so ein Gedicht. Ja? Ich musste früher in der Schule, da haben wir noch manchmal Gedichte gelernt, mussten wir die manchmal aufsagen. Nein, Es geht hier darum, dass wir Gott mit diesen Worten auch loben, ihn preisen und ihn bekennen. Und übrigens, wie Paulus einmal darauf hinweist, auch vor der unsichtbaren Welt, dass wir eines klar machen, eines bezeugen: Christus ist der Herr. Und diesem Herrn gehöre ich. Er hat mich erkauft. Morgen ist Montag. Damit erzähle ich euch keine Neuigkeit. Ihr alle, viele von euch, sind wieder am Arbeitsplatz, in der Schule, Studium, was weiß ich wo. Jeder irgendwo anders. Und ihr werdet mit Menschen dort zu tun haben, die nicht wissen, was Christentum ist. Und die Ignoranz, das Nichtwissen, wird von Jahr zu Jahr größer. Ihr müsst mal Umfragen euch angucken, warum feiern die Christen Pfingsten, ja? Was da an Antworten kommt oder so. Da ist nichts mehr. Das ist völlige Substanzlosigkeit. Aber mit diesen Leuten haben viele von euch morgen wieder zu tun. Bist du dann in der Lage, diesen Menschen Rede und Antwort zu stehen und zu sagen, was ist christlicher Glaube? Glaubst du? Was glaubst du dann? Was glaubst du inhaltlich? Und dann werden wir das selbstverständlich auch bekennen gegenüber einer Gesellschaft, gegenüber einer Welt, die alles andere nur nicht mehr an christlichen Normen, an christlichen Wahrheiten interessiert ist und damit etwas anfangen kann. Dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, wir brauchen nur über die Straße zu gucken, werden wir gegenüber den Muslimen klar und deutlich zu verkünden haben. Dass es einen Gott gibt, glauben die da auch. Aber dass es einen dreieinen Gott gibt, dass Jesus Christus auch wahrer Gott ist und der Heilige Geist auch, das glauben die nicht. Mit dem Apostolikum bekennen wir genau das. Sagen wir genau das. Dann ist da eine Welt, die keine Normen mehr hat. Und wenn, dann glaubt sie an Genderdenken und an alle möglichen anderen Dinge. Aber normalerweise hat sie überhaupt keine Normen, das interessiert sie auch nicht. Und man mogelt sich so durch, man lächelt sich so durchs Leben hindurch. Bin ich da bereit, klar zu sagen, nein, Gott will von dir, auch von mir, ein Leben nach den Geboten Gottes. Und darum gucke ich mir diesen oder jenen Film nicht an. Darum steht meine Ehe nicht zur Disposition. Stichwort Ehebruch. Jemand erzählte mir, er hat jetzt einen neuen Arbeitsplatz angefangen. Und da rühmte sich einer, ja, ich gelaufen fremd. Ja, toll. Volkssport. Sind wir bereit zu sagen, zu bekennen, nein, ich bin ehrlich. Bin ich bereit, nicht andere zu verleumden? Bin ich bereit, gegenüber einem gottlosen Atheisten zu sagen, doch, es gibt einen Gott. Und dieser Gott stellt dich einmal zur Rechenschaft. Er ist doch dein Richter. Diese Welt ist nicht von sich aus entstanden, sondern Gott hat sie geschaffen. Und zwar so, wie es im ersten Buch Mose steht. Das ist Bekennen. Das ist Bekennen, zu dem wir aufgerufen sind, Montag, Dienstag und so weiter. Und das tun wir hier gemeinsam im Gottesdienst. Wir bringen Gott Lob dar. Wir bekennen ihm, Herr Gott, das bist du. Und diesem Gott dürfen wir gehören. Diesem Gott dürfen wir gehorchen. Diesem Gott dürfen wir auch, wenn es sein muss, für unser Bekenntnis sterben. Das griechische Wort für Zeugnis ablegen heißt nichts anderes als Martyrein. Daher kommt unser Wort Märtyrer. Heißt zunächst nur Zeugnis ablegen. Aber in diesem Wort selbst ist drin, was das gegebenenfalls bedeuten kann. Noch ist das in unseren Breiten nicht. Noch nicht. Noch nicht so viel jedenfalls. Schauen wir uns nochmal ein Bekenntnis an, von dem der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass wir es festhalten sollen. Und zwar im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 4. Ich lese mal ab Vers 12, um des Zusammenhangs willen, es interessiert uns dann Vers 14. Aber ich lese auch noch ein bisschen weiter. Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und es ist wirksam und es ist schärfer als jedes zweischneidiges Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist. Jetzt sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, gebraucht hier einen medizinischen Vergleich, sowohl Mark als auch Bein, also wie man auch das trennen kann. Ja, Mark, das Innere eines Knochens und dann eben das Bein der Knochen. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Dieses Wort Gottes schneidet scharf. Und wenn du dich diesem Wort Gottes aussetzt, dann weißt du Bescheid. Und das kann sein, dass es dazu führt, dass in deinem Leben sich Dinge ändern müssen. Weiter, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Merkt ihr, wie schnell hier von der Bibel, vom Wort Gottes hingelenkt wird zu Gott? Du liest das Wort. Vor wem stehst du dann? Du stehst nicht vor einem Text, sondern du stehst vor dem lebendigen Wort Gottes und damit stehst du vor Gott. So, und jetzt Vers 14, das ist eigentlich, worum es mir geht jetzt. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Und dann Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde, also ohne dass er selbst sündigte. An welchem Bekenntnis soll man da festhalten? Lasst uns festhalten an dem, ja, an welchem? Wenn ihr auf den Zusammenhang achtet, dann wird es euch deutlich, worum es hier geht, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagen will. Er will sagen, der Herr, der durch die Himmel hindurch gegangen ist und der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, der regiert, das ist derselbe Herr, der einmal hier auf dieser Erde sich herabgeneigt hat zu den Schwachheiten der Schwachen, der sich erbarmt hat über diejenigen, die krank sind, über die Leidenden, über die Blinden, dass er sie geheilt hat, über die Tauben, dass sie wieder hören konnten. Das wird auch gleich in dem nächsten Vers, ja, Vers 15 auch gesagt. Das war das Problem. Ja, irgendwie ist Christus da oben. Aber weißt du, dass dies der gleiche Christus ist, der einmal hier über diese Erde gegangen ist, der versucht wurde wie wir und der sich erbarmt hat über die Schwachheiten der Menschen Und deswegen darfst du zu diesem Herrn kommen, als dem barmherzigen, treuen, hohen Priester. Und so, wie es auch in Hebräer 4 dann heißt, zum Thron der Gnade. Und immerfort Zugang dazu haben. Das ist das Bekenntnis. Halte daran fest. Denn die Gemeinde stand in der Gefahr, die Christen, an die der Hebräerbrief gerichtet worden ist, irgendwie doch wieder abzugleiten hin zu einem mehr sichtbaren Gottesdienst, so wie es in Jerusalem im Tempel ablief. Da war was los, da war Action, da waren viele Leute da. Nein, du hast einen ganz anderen Zugang zu Gott durch Christus. Und dieser Christus sitzt jetzt als barmherziger hoher Priester, er ist durch die Himmel hindurchgegangen und er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten.